Ich weiß ja nicht, ob euch immer noch nach Lächeln zumute ist, aber ich glaube, wenn ich in eure Gesichter schaue, dann freut ihr euch. Und einige Leute, die hier vielleicht auch eine besondere Beziehung zu euch haben, die freuen sich auch. Und ich denke, Lächeln ist wirklich ansteckend. Und kann manchmal auch große Wunder bewirken, sogar am Telefon. Ich weiß nicht, ob euch das schon bewusst ist, aber es gibt sogar so Trainings für Callcenter-Mitarbeiter, die jeden Tag quasi sehr böse Leute anrufen müssen. Und ein Teil dieses Trainings ist zu verstehen, dass man ein Lächeln sogar hören kann, wo man nicht sieht. Aber wenn ihr es nicht glaubt, probiert es mal aus, bevor ihr jemanden anruft oder vielleicht jemand Unerfreuliches anruft. Einmal kurz lächeln und ihr werdet merken, wie eure Stimme gleich mitlächelt und sich anders anhört. Aber die große Frage ist natürlich, wie lange bleibt das Lächeln? Noch lacht ihr. Und vielleicht sitzt der ein oder andere da und sagt, ja, noch können die gut lächeln. Mal gucken, wie das morgen aussieht, wenn der Alltag wieder losgeht, wenn vielleicht sich das Leben wieder so anfühlt wie am Freitag und man sich denkt, okay, hat sich eigentlich überhaupt irgendetwas verändert durch die Taufe, ja, oder ist alles beim Alten geblieben? Vielleicht werden noch größere Herausforderungen auf euch zukommen, denn so viel kann ich euch schon verraten, ihr kommt in eine Gemeinde mit sündigen Menschen. Vielleicht habt ihr gedacht, das sind alles so fromme und liebe Menschen. Ich hoffe, dass sie sich darum bemühen, aber wir alle sind sündige Menschen und wir werden immer wieder auch einander verletzen. Und wenn das dann so ist, fragt man sich schon, wo das Lächeln bleibt. Vielleicht ist der Stress wieder da, genauso wie am Freitag halt viele Aufgaben zu tun. Vielleicht gibt es auch ein paar gemeine Kollegen, die euch jetzt in besonderer Weise piesacken, um zu testen, wie das wohl aussieht, wenn man Leute piesackt, die sie getauft worden sind. Vielleicht sind es Versuchungen, mit denen ihr vielleicht schon länger kämpft, vielleicht auch die neu dazukommen, wo ihr wisst, das ist eigentlich verkehrt, aber immer wieder die Versuchung da ist, nachzugeben. Viele andere Dinge können unser Lächeln, unsere Freude vielleicht trüben. Und die Frage, die ich mich gestellt habe, ist, gibt es irgendwie ein Geheimnis oder ein Mittel, wie Freude bleiben kann? Ich habe eine Geschichte gefunden, wir werden sie gleich lesen, aus der Apostelgeschichte, wo Freude bleibt. Und ich möchte mit euch diesen Text auch gleich anschauen. Es ist ein Bericht von einem Arzt in der Antike. Lukas hieß der Mann. Und er hatte, nachdem er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, einen der größten Missionare und Prediger der damaligen Zeit zu begleiten. Und das war der Apostel Paulus. Und so ist er mit ihm quasi quer durch das ganze Römische Reich rauf und runter gereist, hat alle möglichen Strapazen auf sich genommen und ist im Zuge seiner Begleitung von Apostel Paulus nach Israel, dem heutigen Israel, gekommen. Und hat dort fast 2 Jahre, während Paulus im Gefängnis war, das ist eine andere Geschichte, hat er genau recherchiert, was es eigentlich mit Jesus auf sich hat. Weil er einen Freund hatte, Theophilus, der vielleicht Christ war, vielleicht auch nicht, aber der hatte einige Fragen zum christlichen Glauben. Und so hat er einen langen Bericht geschrieben, nachdem er ordentlich recherchiert hat, viele Zeitzeugen befragt hat, hat er das Lukas-Evangelium geschrieben. Berichtet von dem, wie Jesus gelebt hat, wer er war, was er für uns getan hat. Und dann, nachdem Jesus in den Himmel aufgenommen ist, hat er dann einen zweiten Bericht geschrieben darüber, wie sich die Botschaft von Jesus Christus ausgebreitet hat in der Welt. Und so schreibt er einen Bericht und erzählt unter anderem eine Geschichte über einen Mann, der hieß Philippus. Philippus war auch Christ geworden, lebte eine lange Zeit in Jerusalem. Er war ein ganz besonderer Mann. Man hat ihm vielleicht so ein bestimmtes Charisma abgespürt, ja, sagt man vielleicht heute. Damals hat man gesagt, das war ein geisterfüllter Mann. Jemand, wo man gemerkt hat, dass der Heilige Geist am Wirken war, in ihm und durch ihn für viele Menschen. Und als dann einige Probleme in der Gemeinde in Jerusalem, die von den Aposteln geleitet wurde damals, entstanden sind, das ist schon interessant, ja, dass selbst obwohl die Apostel die Gemeinde geleitet haben, es dort einige Probleme gab. Als es dann Probleme gab, hat man ihn und noch 6 andere Männer ausgewählt, unter der Berufung des Heiligen Geistes, sich darum zu kümmern. Und so ist Philippus Diakon geworden. Das heißt eigentlich nichts anderes als Diener mit einer besonderen Aufgabe, sich um die Witwen zu kümmern. Aber schnell hat sich sein Dienst auch ausgebreitet und es ist dann so gekommen, dass sogar einer seiner Kollegen, der mit ihm diese Aufgabe versah, der Stephanus, wegen seines Zeugnisses für Jesus Christus gesteinigt worden ist und so zu Tode gekommen ist. Und aus dieser Situation heraus entstand eine große Verfolgung für die Christen damals, die sich in Jerusalem versammelt haben. Und unter dieser Verfolgung sind viele Menschen halt geflohen in die ganze Umgebung, nach Samaria, das ist so ein bisschen nördlich von Jerusalem, aber auch darüber hinaus sehr weit weg. Und überall, wo die Leute hingeflohen sind, entstanden auf einmal neue Gemeinden. Sie haben dort einfach von dem erzählt, was sie mit Jesus erleben und erlebt haben. Und die Menschen wollten mehr wissen. Sie wollten auch an diesen Jesus glauben. Und so ist auch dieser Philippus jetzt in der Verfolgung vertrieben aus Jerusalem, unterwegs in Samaria, ein Volk, das so halbjüdisch war, das die Juden nicht wirklich gemocht haben und das beruhte auf Gegenseitigkeit. So ist also dieser Philippus dorthin gekommen und konnte wieder nichts anderes tun, als von Philippus dorthin gekommen und konnte wieder nichts anderes tun, als von Jesus zu erzählen. Und auf einmal bekehrten sich haufenweise Menschen. Die bekehrten sich, die ließen sich taufen, die Apostel mussten kommen und sehen, Mensch, Gottes Geist ist hier am Wirken und sie haben für die Menschen gebetet und da haben die Menschen damals in Samaria auch den Heiligen Geist bekommen. Und mitten in dieser Erweckung sehen wir einfach, wie diese Spannung da ist, ja, zwischen der Verfolgung und zwischen dieser Erweckung, diesem großen Erfolg. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber mir ist das bei der Vorbereitung bewusst geworden, dass in dem Wort Verfolgung Erfolg drin steckt. Schaut mal genau nach. Und ein Kirchenvater hat das mal so auf den Punkt gebracht, ja, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und wisst ihr, das macht mir heute Mut. Vielleicht noch mehr Mut als vielleicht vor einem Jahr. Wenn ich heute in die Welt gucke mit dieser ganzen Völkerwanderung, die wir gerade erleben, mit der enormen Christenverfolgung, eine Christenverfolgung, wie wir sie noch nie auf der Welt gehabt haben, in allen Ecken und Enden der Welt, dann macht mir das Mut zu wissen, auch in diesem schlimmen Leid, wo wir so tief mitfühlen mit unseren Brüdern und Schwestern in Syrien, im Iran, vielen anderen Orten der Welt, wo sie verfolgt werden und mit ihrem Leben für ihren Glauben an Jesus einstehen müssen, macht mir das Mut, weil ich weiß, dass Verfolgung schon immer das Mittel Gottes war, um das Evangelium von Jesus Christus noch heller und noch kräftiger leuchten zu lassen in dieser Welt. Das ist, was Philippus damals erlebt hat und das macht mir Mut, auch heute zu wissen, die Menschen, die heute vielleicht Jesus verfolgen, können morgen vielleicht die vollmächtigsten Verkündiger sein des Evangeliums. Und deswegen brauchen wir uns nicht vor einer Islamisierung des Abendlandes zu fürchten, sondern wir dürfen uns freuen. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und das haben die ersten Christen damals schon erlebt. Und Philippus mittendrin. Und plötzlich, wo er endlich nach der Verfolgung diesen Erfolg sehen kann, sagt Gott zu ihm, und das möchte ich lesen, im Apostelgeschichte, Kapitel 8, von Vers 26, sagt Gott zu ihm, zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden, auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnet auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten. Und er befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so macht er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt. Und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Und der Hofbeamte fragte Philippus: Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus mit dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte: Siehe, da ist Wasser. Kann ich mich nicht hier taufen lassen? Schon früh wurde das Bekenntnis hinzugefügt: Das kannst du, antwortete Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst. Und der Hofbeamte erwiderte: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Philippus fand sich in der Stadt Aschdod wieder. Er verkündete die Botschaft Gottes dort und in jeder Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. Eine Geschichte, die mit Erfolg vielleicht anfängt und dann mit einem Lächeln, mit bleibender Freude aufhört. Und meine Frage ist: Was war das Geheimnis? Was war das Geheimnis für diese bleibende Freude? Denn wenn wir hinschauen, von außen kann es ja kaum gewesen sein. Der Philippus, der so plötzlich wie er gekommen ist, war der wieder weg und dieser Kämmerer auf sich allein gestellt. Vermutlich hatte der viele Fragen und trotzdem blieb Freude. Und ich glaube, wenn wir in diese Geschichte sehen, dann können wir drei Prinzipien, drei Geheimnisse vielleicht entdecken, die uns vielleicht auch persönlich weiterhelfen können, wie Freude bleibt. Und das erste ist, das fällt schon auf, das ist Gehorsam gegenüber Gott. Der Philippus, der erlebt gerade vielleicht die Blüte seines Lebens, den großen Erfolg, endlich ist es soweit nach all der Verfolgung, eine große Erweckung in Caesarea und dann sagt Gott zu ihm: Geh weg. Und zwar geh nicht irgendwo, geh nicht nach Jerusalem zurück und werd dort jetzt der große Star-Preacher, sondern geh in die Wüste, da wo sonst niemand ist. Dreckiger Weg, heiße Sonne. Geh da mal hin. Ich weiß nicht, was ihr euch gedacht hättet, wenn Gott euch so einen Auftrag gegeben hätte, aber interessanterweise, Philippus erkennt das Geheimnis für bleibende Freude. Er weiß, Gehorsam gegenüber Gott, seine Garantie dafür, Freude bleiben zu erhalten. Und so geht er los. Ich glaube nicht, dass er da verstanden hat, warum er da los soll, aber er tut es einfach. Und wisst ihr, auf einmal, während er dort geht, durch diese staubige Straße, braust so ein Pferdegespann vorbei. Wisst ihr, wie viel Staub das aufwirbelt? Also wahrscheinlich musste der erstmal so wischen und dann spucken und dann gucken, wer ist da eigentlich vorbeigerast. Und da hört er Gottes Stimme und sagt: Lauf mal hinterher. Und er macht das. Der läuft hinterher, hinter diesem Schatzmeister, der von Jerusalem herabfährt, jetzt nach Hause, nach Äthiopien, ein weiter Weg. Philippus, er macht das. Er gehorcht einfach, läuft hinterher, hinter dem Wagen. Ich weiß, manchmal sieht das dumm aus, wenn wir Gott gehorchen. Manchmal verstehen wir selbst nicht, warum wir das tun. Manchmal können wir es nicht nachvollziehen. Aber Gott, wenn wir wirklich an Gott glauben, er weiß es besser. Und wenn wir ihm vertrauen und gehorsam sind, auch wenn wir nicht alles verstehen, dann dürfen wir bleibende Freude erleben. Das ist ein Grundbaustein. Was ist das Zweite für bleibende Freude? Wenn wir hier in die Geschichte schauen, fällt mir eins auf. Das Erste, was Philippus macht, nachdem er endlich diesen Kämmerer eingeholt hat und neben seinem Wagen wahrscheinlich kräftig laufen muss, dass der da hinterherkommt, fällt mir auf, dass der Philippus nicht anfängt zu reden. Sagen: Hey, bleib mal stehen, lass mich aufspringen. Sondern dass er anfängt zu hören. Das wird hier mehrmals betont. Der läuft und er hört. Er hört, was dieser Mann dort eigentlich macht. Er hört, was der Mann liest. Und diesen Text, den kannte er. Vielleicht hat er sich sehr gewundert, dass der äthiopische, nicht Kanzler, aber Schatzmeister, dass der erstens überhaupt in Israel ist, weil Äthiopien ist ganz schön weit weg. Und zweitens, dass der auch noch aus der Bibel liest, aus dem Buch des Jesaja. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, ne? Aber das Buch Jesaja war damals in hebräischer Sprache geschrieben. Also, ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, Hebräisch zu lernen. Ich habe das versucht und das ist ganz schön mühsam. Und dieser Mann, der hat wahrscheinlich Hebräisch gelernt, damit er Gottes Wort lesen kann. Und so ist er jetzt von Jerusalem unterwegs in dem Staub und hat was mitgenommen. Er hat vielleicht vieles nicht verstanden und er dachte, vielleicht hat ihm jemand gesagt, ja, wenn du mehr verstehen willst über unseren Glauben, der war ja kein Jude, wenn du über unseren Glauben mehr verstehen willst, dann musst du Jesaja lesen. Also hat er sich Jesaja mitgenommen und fängt an zu lesen. Und er versteht natürlich nichts. Aber der Philippus, anstatt ihm gleich viel zu erzählen und zu erklären, fängt er an erstmal mit Zuhören. Und dann erzählt er ihm auch nicht gleich, was Sache ist, sondern er fragt nach. Er sagt, fragt erstmal, verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Mann sagt, natürlich nicht, sage ich jetzt mit meinen Worten. Dann lässt er ihn aufsteigen und dann lesen sie zusammen. Und wieder ist der Philippus, nicht den, jetzt gib mal her, jetzt lese ich dir mal richtig Hebräisch vor, so muss das klingen, sondern er lässt ihn lesen, er lässt ihn das vorlesen. Und dann sagt er nicht auch so, und jetzt erkläre ich dir, wie das geht, sondern der Mann fragt, er sagt, von wem ist da eigentlich die Rede? Ich weiß nicht, ob er von Kapitel 1 angefangen hat oder ob er einfach aufgerollt hat und so. Aber wenn er von Kapitel 1 angefangen hat, dann hat der Mann schon ganz schön viel geleistet. Ganz schön viel gelesen. Und er ist einfach verwirrt. Vielleicht ist euch das auch schon mal so gegangen beim Jesaja-Lesen. Und er braucht eine Erklärung. Und erst als er fragt, fängt Philippus an zu reden. Und wisst ihr, was hier entsteht? Philippus hört zu. Er fragt nach. Er interessiert sich wirklich und er baut eine Beziehung auf, mitten auf dem Weg durch die Wüste, zu einem Mann, den er gar nicht kennt, mit dem er wahrscheinlich in seinem Leben noch nie zusammentreffen würde, wenn er nicht Gott gehorsam gewesen wäre. Obwohl er von Gott gesandt ist, wisst ihr? Auch wenn Philippus oder wir vielleicht auch von Gott gesandt sind, und wenn wir eine Botschaft von Gott mitzuteilen haben, die so gut ist, dass alle Menschen sie hören müssen, auch dann ist es sehr wichtig, dass wir zuerst und vor allem lernen zuzuhören. Echtes Interesse für die Menschen zu haben. Nicht alles zu wissen und auch nicht alles besser zu wissen als sie, sondern wirklich zuzuhören, zu fragen, zu hören, wo wirklich der Schuh drückt, wo die Nöte sind, wo die Bedürfnisse sind, um das wirklich zu verstehen. Den Menschen Zeit zu geben, Vertrauen zu gewinnen und eine Beziehung aufzubauen. Es gibt eine Studie, die besagt, dass ungefähr 70% der Leute, die an dieser Studie teilgenommen haben, sie haben gesagt, sie sind offen für das Evangelium zu hören, wenn ein Freund es ihnen sagt. Nicht der Pastor da vorne, sondern ein Freund. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Philippus, er hat das verstanden. Wir müssen einfach Beziehung haben, zuhören, Fragen stellen, uns wirklich interessieren. Ein paar Tipps, die ich sehr hilfreich finde und vor einiger Zeit gelernt habe, wisst ihr, ich bin auch so einer, der ganz schnell redet. Und ich muss lernen und ich übe sehr, sehr fleißig. Jeden Tag versuche ich, mich zu verbessern. So hörst du richtig zu. Konzentriere dich vollständig auf dein Gegenüber. Nicht noch mit dem Handy irgendwas machen oder so. Schau ihm in die Augen. Das hilft zu konzentrieren. Hör auch, was nicht gesagt wird. Zwischen den Zeilen lesen. Hör zu, ohne dir gleich eine Antwort zurechtzulegen. Wisst ihr, das ist ganz schwierig für mich. Weil solange der Mensch redet, denke ich, oh ja, das mit, ja, so würde ich vielleicht antworten, ja, der hat das vielleicht noch nicht verstanden. Und eigentlich warte ich nur darauf, dass der Mensch mal Luft holt, damit ich reinplatzen kann mit meiner fertigen Antwort. Manchmal weiß ich schon, was der braucht. Ja. Und es ist ganz schön schwierig zuzuhören, ohne sich gleich die Antwort zurechtzulegen, den anderen aussprechen zu lassen, die Sätze des anderen nicht zu vervollständigen. Wisst ihr, das ist eine meiner ganz schlimmsten Sachen. Leute, die länger mit mir zu tun haben, die wissen das. Ich bin fürchterlich da drin. Immer wieder muss ich Sätze von anderen vervollständigen. Das ist scheußlich. Hier ein kleiner Tipp, der hilft. Atme mindestens einmal ein und aus, bevor du antwortest. Das hilft, so eine Pause zu machen und sicherzustellen, dass auch der andere schon alles gesagt hat, was er jetzt eben sagen wollte. Okay? Dass sie wirklich bis zum Ende zu Ende gesprochen hat. Und wisst ihr, das ist auch der Moment, wo ihr Zeit habt, nachzudenken. Vielleicht braucht ihr zweimal ein- und ausatmen. Und dann sagen wir nicht gleich die Antwort, sondern dann fragen wir. Weil wir wollen doch die Menschen verstehen. Wir wollen doch verstehen, dass nicht, was sie wirklich bedrückt. Muss nicht immer recht haben. Wichtig ist, dass wir uns hineinversetzen. Und wenn wir diese Liste nehmen und schauen, was der Philippus hier getan hat, ich glaube, der hat sehr viel richtig gemacht. Er hat sehr viel gelernt davon, wie man zuhört, nachfragt und erst dann, wenn die Leute wirklich fragen, die diese Fragen dann auch beantwortet. Und so entsteht echtes Vertrauen, eine echte Beziehung. Und so kann er anknüpfen, da wo der Mann wirklich steht, da wo er seine Fragen hat und ihm von dort aus das Evangelium von Jesus erzählen. Und wisst ihr, er fängt an mit Jesaja 53, aus dem Alten Testament, wo der Prophet im Auftrag Gottes schon 700 Jahre bevor Jesus gekommen und gestorben ist, beschrieben hat, warum Jesus kommen muss und was er tut. Und es wird deutlich aus dem Zitat, es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Es wird deutlich, Jesus, er starb nicht, weil er nicht anders konnte oder weil er gezwungen wurde, sondern freiwillig, aus der Überzeugung, aus einer tiefen Liebe für dich und mich ist er gestorben. Und was das Zitat hier nicht sagt, aber was, glaube ich, der Philippus da deutlich erklärt hat, ist, dass Jesus auferstanden ist. Dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten. Und das wissen wir von Paulus, dass es über 500 lebendige Zeugen in der Gegend gab, die bezeugen konnten, dass Jesus auferstanden war. Und auch wenn das unlogisch ist, und die Jünger wollten es ja auch nicht glauben zuerst, haben sie gesagt, wir haben ihn wirklich gesehen, Jesus war tot, wir haben ihn begraben und am dritten Tag ist er auferstanden und er ist uns erschienen, wir haben ihn lebendig hier vor uns gesehen. Und das bezeugen wir. Und er hat ihm dann erklärt, dass alle, die an Jesus glauben, Vergebung der Schuld erfahren, Kinder Gottes werden können, Teil von Gottes Familie, dass sie ein neues, ewiges Leben bekommen, dass sie jetzt erneuert werden von innen heraus, dass sie Hoffnung finden können, Heilung erfahren, Versöhnung und echte Freude. Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Und bestimmt hat er im Zuge dessen auch mal erwähnt, dass zum Beispiel die Taufe das Symbol dafür ist, dieses Bekenntnis, Jesus nachzufolgen und zur Gemeinde dazuzugehören. Und wisst ihr, was dann passiert? Dieser Mann, der vielleicht das Evangelium zum allerersten Mal, ja sicher wahrscheinlich das Evangelium zum allerersten Mal gehört hat, er sagt, da ist Wasser, was hindert mich eigentlich daran, getauft zu werden? Und er trifft diese Entscheidung. Manche Leute brauchen vielleicht ein bisschen länger als dieser Kämmerer. Wir wissen aber auch nicht, wie lange er schon unterwegs war. Bedenkt, er ist aus Äthiopien nach Jerusalem gereist, um Gott zu begegnen. Er hat sich Jesaja gekauft für teuer Geld. Ein bisschen Zeit vergangen, aber dieser Mann hat endlich in Jesus das gefunden, was er die ganze Zeit gesucht hat. Und in der Taufe macht er es fest. Er bekennt sich zum Glauben an Jesus. Er bekommt dieses neue Leben. Und dann ist Philippus weg. Und was bleibt ist Freude. Vertrauen auf Jesus, das ist das dritte, vielleicht wichtigste Geheimnis für bleibende Freude. Vielleicht hast du das noch nicht erlebt. Es gibt ein kurzes Gebet, das du heute auch sprechen kannst, um dieses Vertrauen auf Jesus zum Ausdruck zu bringen. Es kann ganz kurz sein, ein Satz. Jesus, ich vertraue dir. Vielleicht möchtest du ein bisschen mehr dazu sagen. Vielleicht kannst du dann sagen, Jesus, ich vertraue dir das. Ich vertraue dir, dass du Gottes Sohn bist und meine Sünden vergeben hast. Das ist das Bekenntnis, das unsere Geschwister heute abgelegt haben, im kalten Rhein. Jesus, ich vertraue dir, dass du mit der vergangenen Schuld meines Lebens, mit der gegenwärtigen Schuld und mit der zukünftigen, dass du damit klarkommst, dass dein Tod wirklich ausreichend war, um das zu bezahlen. Jesus, ich vertraue dir, dass du mir mit mir auch ans Ziel kommst. Jesus hat es versprochen. Wir dürfen ihm vertrauen. Jesus, ich danke dir, dass ich in dir Freunde finden kann, die bleibt. Ich möchte dich heute einladen, wenn du so ein Gebet oder ein ähnliches noch nicht gesprochen hast, wenn du noch nicht Vertrauen auf Jesus gefasst hast, dann darfst du das heute gerne tun. Hier im Gottesdienst oder auch danach. Wisst ihr, wir sehen hier, Freude bleibt. Freude bleibt, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir Beziehungen aufbauen und Gott gehorchen. Und wisst ihr, Freude kommt nicht zufällig und sie bleibt auch nicht von allein. Der Arzt und Theologe Albert Schweitzer, der fast sein ganzes Leben damit verbracht hat, armen Menschen in Afrika zu helfen, er hat mal einen Satz gesagt. Er hat gesagt, das Glück, oder man könnte auch sagen, die Freude, ist eines der wenigen Dinge im Leben, die sich vermehrt, wenn man es teilt. Das Glück ist eines der wenigen Dinge im Leben, das sich vermehrt, wenn man es teilt. Ich möchte uns alle herausfordern, wem wirst du in der kommenden Woche Freude bereiten? Vielleicht ein kleines Lächeln. Wem wirst du in der kommenden Woche Freude bereiten? Vielleicht ein kleines Lächeln. Vielleicht einfach mal aufmerksam zuhören. Wem möchtest du die Freude, die du vielleicht in Jesus selbst gefunden hast, weitergeben? Und wenn du die Freude an der Beziehung mit Jesus vielleicht selbst noch gar nicht kennst, Jesus, er hat sicherlich schon seinen Engel beauftragt, jemanden auf den Weg gesandt, der diese Freude heute oder vielleicht morgen mit dir teilen möchte. Amen.